Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 20. Januar 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Wie immer, ihr könnt uns auch anders unterstützen als mit einem Abo. Ihr könnt sogenannte Unterstützungsbeiträge leisten. Ihr seht es am Schluss der Shownotes. Über jede Unterstützung sind wir froh. Das bringt etwas und das unterstützt die Art von Journalismus. Kritisch, analytisch, liberal bis zum Abwinken. Und natürlich auch immer noch ein bisschen lustig, hoffen wir. Gut, gehen wir zum WEF. Das WEF hat jetzt angefangen, die grossen Reden werden geschwungen. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, war heute an der Reihe gewesen. Dominik, deine Eindrücke?
Ja, sie ist ein bisschen, kommt mir vor, wie eine Handwerkerin, die nur einen Hammer hat als Werkzeug und dann ist halt jedes Problem ein Nagel. Sie hat wieder gesagt, ja, es brauche ich mehr EU, es brauche ich vor allem European Independence. Das ist Stichwort gewesen, hat sie etwa 5-mal gebracht und es brauche ich Independence insbesondere für Freihandel. Sie hat verkündet, eben mit Mercosur ist sie letzte Woche in Paraguay gewesen, einen Vertrag unterzeichnen. Nächste Woche ging sie auf Indien, das können sein, dass man dort auch ein Freihandelsabkommen anbringt. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das hat in beiden Fällen hat das die Schweiz auch schon erzielt. Interessanterweise macht das die EU dort ohne Rechtsübernahme und sie hat auch gesagt, es entstehe einen gemeinsamen Markt, hat sie bei beiden Fällen gesagt. Wenn die Schweiz einen gemeinsamen Markt will, dann kann das nur, dann muss man eine Rechtsübernahme machen und EuGH und Streitbeilegung und Schiedsgericht und weiss nicht was. Einfach so eine Klammerbemerkung und Personenfreizügigkeit. Ich glaube nicht, dass sie Personenfreizügigkeit mit Indien im Vertrag drin haben, aber gut. Dann hat sie betont, man will Kapital anziehen und Europa sei also wirklich bereit für Kapital aus der ganzen Welt. Ich weiss einfach nicht, wer in Europa investieren will. Man will die Regulierung runterfahren, man will Energie, bei der Energie besser werden. Sie hat dort auch Nuklearenergie erwähnt, lustigerweise. Sie als Deutsche, das finde ich auch noch lustig. Also es hat sich halt durchgezogen und dann auch sicherheitsmässig hat man jetzt gelernt, es sei wirklich wichtig, dass man sicherheitsmässig eine europäische Sicherheitsarchitektur macht. Das Problem ist bei ihr einfach, sie erzählt das immer. Oder eben die Handwerkerin, die sagt, ich habe jetzt den Hammer und der Nagel ist vor mir und jetzt haue ich den zu. Das Problem ist einfach, man glaubt es ihr nicht. Oder? Und kurz nach ihr hat der Scott Bessent geredet. Sie hat, er hat gesagt, oder, es gäbe ein Mindset of Bureaucracy in Europa, das sei das grosse Problem. Sie hat dann eben gesagt, ja, es brauche jetzt ein Mindset of Urgency, oder? Und ich finde das eher eine Drohung. Wenn Frau von der Leyen mit Urgency droht, dann glaube ich nicht, dass es besser wird. Und ich glaube eben, viele Amerikaner befürchten auch, dass es noch schlechter wird.
Wegen Mercosur finde ich noch interessant, oder? Das tut ja die EU jetzt eben gross verkünden als grossen Erfolg. Wobei ein grosser Erfolg ist insofern nicht, weil es intern unglaubliche Spannungen hinterlassen hat. Und das ist also noch lange noch nicht in trockenen Tüchern. Also vor allem Frankreich ist vehement dagegen. Da geht es vor allem um die Landwirtschaft. Das ist mal das Erste. Und das Zweite, oder? Mercosur, das tönt ja gut, weil das sind grosse Länder mit grosser Bevölkerung. Aber wenn man die Zahlen anschaut, ist Mercosur einer der kleinsten Handelspartner überhaupt von der EU. Wir sind viel, viel wichtiger für die EU. Ich sage es nochmal, der allerwichtigste Handelspartner. Also wo gehen die meisten Exporte von der EU hin? Das ist Amerika. Auch euch merken, Amerika ist am wichtigsten. Und so mit einem grossen Abstand, oder? 500 Milliarden an Export im Jahr 2024 sind auf Amerika gegangen. Der zweitwichtigste Kunde von der EU ist Großbritannien, wo sich verabschiedet hat aus der EU. Der drittgrößte Kunde ist China. Der viertgrößte ist die Schweiz. Genau. Und zwar sind wir praktisch gleich gross, gleich wichtig wie China. Merke, und ich kann sagen, wir sind bei 200 Milliarden, die Chinesen sind bei etwa 210 Milliarden. Der Mercosur der ist unter 100 Milliarden, der ist etwa 40 Milliarden wichtig. Also wenn da von der Leyen das erzählt, hat sie gescheiter gesagt, wir sind so froh, dass wir jetzt einen guten Vertrag haben mit der Schweiz. Weil die Schweiz ist einer der grössten Handelspartner überhaupt von der EU. Und das zeigt auch ein bisschen, wie die Dimensionen immer durcheinander geraten, wenn man auch miteinander redet. Weil immer die Leute lassen sich wahnsinnig blenden von grossen Ländern. Die haben das Gefühl, Brasilien, das ist ja irrsinnig. Die Schweiz ist viel wichtiger für die EU. Also von dem her muss man nicht so ernst nehmen, was sie sagt. Aber es ist natürlich, wie du sagst, die Ursula von der Leyen hat gemerkt, der Zeitgeist hat gedreht. Jetzt sagt sie das, was die Leute hören wollen. Umgesetzt hat sie noch gar nichts in dieser Richtung.
Ja, und man glaubt ihr eben auch nicht. Oder? Ein Auftritt von Emmanuel Macron war ebenfalls noch gewesen. Er hat mit einer Sonnenbrille geredet, weil er offenbar ein blutunterlaufendes Auge hat. Und natürlich gehen alle davon aus in Davos, dass seine Frau Brigitte ihn wieder mal abgeschlagen hat. Aber was hat er gesagt? Ja, es sei der falsche Zeitpunkt für Imperialismus, hat Trump nicht genannt, aber hat natürlich das gemeint, es ging jetzt um das. Das hat er kritisiert. Und es könne nicht so weitergehen. Wir müssen eben zusammenarbeiten. Es mache keinen Sinn, Zölle zwischen Verbündeten zu haben, weil natürlich Trump hat angekündigt, ab 1. Februar 10% zusätzliche Zölle für die 8 Länder, die letzte Wochenende für 2 Tage Soldaten entsandt haben auf Grönland. Das ist im Moment so beschlossen. Das will man natürlich verhindern. Das sei jetzt eben gar nicht schön, hat er gemeint.
Gut, auch das ist so ein Papiertiger, oder? Als erstes finde ich Emmanuel Macron Imperialismus, ja. Gerade Frankreich hat ja so eine schöne, grosse imperialistische Tradition, muss man vielleicht das Wort nicht so, das Mund nicht so voll nehmen. Und vor allem hat ja Frankreich immer noch Überseegebiete, hat ja immer noch Kolonien in Polynesien und wo auch immer, wo wahrscheinlich auch Leute sind, die ähnlich wie Grönländer finden, wieso werden wir von Kopenhagen oder von Paris aus regiert. Das ist ja das heuchlerisch. Und das Zweite, was ich finde, ich meine, die Zollmaßnahmen, die die EU jetzt in Aussicht gestellt hat, das wollen wir dann noch schauen, ob es die überhaupt durchbringen können. Weil es sind ja nur eben die Staaten, die du gesagt hast, die da dummerweise ein paar Soldaten geschickt haben auf Grönland, wo sie, ich habe das Gefühl, sie tun sie jetzt schon wieder bereuen. Sie tun es ja total abspielen. Ja, es ist nur darum gegangen, irgendetwas vorzubereiten. Komm, hör auf. Symbolisch ist völlig klar, was gemeint war. Aber sie sind nicht mehr so sicher, dass es eine gute Idee war. Und vor allem die anderen 21 Staaten von der EU, das sind Südeuropa, Osteuropa, das ist Polen auch, die haben keine Lust auf einen Krieg mit den Amerikanern. Das ist offensichtlich. Die haben sich auch nicht so vernehmen lassen. Von denen hat man gar nichts gehört. Also einfach dort Papiertiger Macron. Jetzt noch schnell wegen seiner Verletzung. Das kann ja passieren, auch wenn man zum Beispiel nicht gut schläft. In der Nacht einfach irgendwie nicht mehr kann abliegen. Und dann ist der Macron sicher irgendwie in seinem Haus ein bisschen rumgelaufen, rumgestürchelt und ist irgendwo umgekehrt. Und pack hat er sich das Auge angeschlagen. Dass euch das nicht passiert, damit ihr wirklich gut schlafen und nie in der Nacht aufstehen, ausser dass viele ältere Männer sind und Prostata klemmt. Hört jetzt gut zu, da braucht ihr eine gute Matratze und die kommen rüber bei Schlafwohl. Hört gut.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja, gehen wir ganz etwas anderes. WEF tut uns sicher noch die ganze Woche beschäftigen. Das ist jetzt wirklich Talk of Town. Logischerweise, die halbe Welt ist in Davos, was schon bemerkenswert ist. Muss man auch wieder mal einmal sagen. Also gleich eine riesige Leistung, die Klaus Schwab da angebracht hat. Der ist jetzt nicht mehr dabei, aber das Ganze hat er aufgebaut, 1971 angefangen, als eine kleine Veranstaltung für Manager, die nicht gewusst haben, wo sie Skifahren sollen. Und jetzt ist das eigentlich, ja, ich meine, das ist wahnsinnig, 65 Staatschefs und Regierungschefs sind oben, unter anderem natürlich Donald Trump. Schon verrückt, also eine riesige Leistung. Gut, aber gehen wir zurück auf Bern, wo natürlich nichts mehr läuft, wie der Mehrheit vom Bundesrat auch in Davos ist. 4 Bundesräte sind in Davos. Aber die UREC hat trotzdem fleissig und tapfer getagt und etwas Gutes beschlossen, Dominik.
Ja, Durek Ständerat, die hat ja ein Hearing gehabt über die Blackout-Initiative im letzten November. Jetzt ist es darum gegangen, ob man wirklich den Gegenvorschlag, den der Albert Rösti will, ob man den wirklich will, auch unterstützen von seitens der Kommission. Und mit 10-2 Stimmen bei einer Enthaltung hat man den angenommen. Also den tut man zur Annahme empfehlen. Das kommt dann im März in Rat. Und es ist interessant, weil 10-2, das bedeutet eigentlich, dass nur SPler dagegen gewesen sind, die müssen dagegen sein, weil einfach Atomenergie und überhaupt sichere Stromversorgung ist des Teufels, also ich meine, sogar Frau von der Leyen hat das gemerkt, dass das gut ist. Und das bedeutet, dass die ganze Mitte, alle Mittelständeräte dafür sind, dass man das Neubauverbot aus dem Kernenergiegesetz, das ist in Artikel 12, 12a irgendwo dort umeinander, dass man das streicht. Und das ist also insofern interessant.
Da muss man die Mitte jetzt mal gratulieren. Das ist ja lang gegangen, bis man sich da können distanzieren von der Politik von der Doris Leuthard. Ist erstaunlich, oder?
Ist wirklich erstaunlich. Und es ist eigentlich klar, dass es im Nationalrat nicht so klar ist in der Mitte-Fraktion. Aber ich meine, es ist dann schon, wäre dann schon eine riesige Geschichte, oder? Wenn die Mitte-Ständeräte einstimmig für den Gegenvorschlag sind und dann zum Beispiel eine Mehrheit von der Mitte im Nationalrat anderer Meinung wäre, dann müsste man schon wieder mal schreiben, was das für eine komische Partei ist. Von dem her ist das natürlich jetzt irgendwo durch einen erhöhten Druck auf die Fraktion von der Mitte. Die Enthaltung, ich weiss noch nicht genau, wer das war, aber man kann es eigentlich nachvollziehen. Es müsste ein FDPler gewesen sein, weil eben die SP ist im Nein, die Mitte war einstimmig dafür gewesen und die SVP war auch dafür gewesen. Und dann, wenn man anschaut, dann ist mein Verdacht, aber es ist ja wirklich ein reiner Verdacht, dass der Damian Müller sich nicht mehr getraut hat, Nein zu stimmen und darum sich enthalten hat. Wir sehen ja dann, wie er stimmt im Plenum.
Wieso hat er sich gegen das gewendet früher? Gegen den Gegenvorschlag?
Ja, also es ist einfach, von ihm weiss man, dass er immer noch so ein bisschen auf dem grünen Kurs ist und auf dem Linkskurs von der FDP von ganz früher. Ich weiss, es ist schon lange her, dass man das eigentlich nicht mehr ist, aber er ist dort einfach ein bisschen empfänglich für die Argumentation, die zwar rein physikalisch ein Blödsinn ist, aber jetzt hier in Bern kursiert, nämlich, dass der Bau ein falsches, also das Streichen von dem Neubauverbot ein falsches Signal wäre und dann würde der Ausbau von der Erneuerbaren, von den neuen Erneuerbaren, also eben von Solarzellen und von Windrädchen, dass der eben dann nicht mehr so schnell vorwärts ging. Wie wenn der jetzt schnell vorwärts ging. Und also meine, der ist ja schon so bremst und quasi tot, der Töter kann der gar nicht mehr sein. Aber
das Gegenteil ist ja passiert und sie haben jetzt auch genug lange Zeit gehabt, um den Schwung auszunutzen. Sie haben ja, Doris Leuthard hat ja ganz viel Zeit eingeholt, damit sie es vorwärts treiben können. Es funktioniert nicht. Weil die gleichen Kreise auch Einspruch erheben, wenn es um Erneuerbare geht. Das ist das Perverse. Und dort merkt man einfach, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt, muss ich wieder mal sagen, die wollen in die Steinzeit. Die wollen in die Steinzeit. Die finden es schön, wenn das Mammut vorbeikommt und wenn es in der Höhle schön, schön kalt ist. Das ist eigentlich die Politik. Gut, gehen wir noch zu einem anderen Thema. Heute Pressekonferenzen, wo es darum geht, um die Initiativen, wo wir jetzt bald abstimmen. Die eine ist Klimafonds, die andere ist Individualbesteuerung. Was sind da die wichtigsten Punkte?
Ja, Auftritt von Albert Rösti, eben bevor er als WEF unterwegs gegangen ist. Er ist wieder gesund, letzte Woche war er ja krank. Darum hat man es auf heute verschoben. Medienkonferenz, wie er die Klimafondsinitiative von SP und Grünen will ins Nein bringen, ablehnen. Für ihn ist klar, wir machen schon viel, um das Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erreichen. Das ist so ein bisschen seine Kommunikationsstrategie. Und er hat aufgezählt, was man da alles macht. Das ist 2,2 Milliarden, die man bereits jetzt ausgibt. Zusätzlich kommen noch 600 Millionen für Biodiversitätsfördermittel dazu und 800 Millionen für die Förderung vom Klimaschutz im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit. Ja, ich finde alle die drei Posten diskutabel, muss ich sagen. Wenn man dann müsste schon genau schauen, was die wirklich bewirken. Aber jetzt im Abstimmungskampf dient das natürlich der Öffentlichkeit zu sagen, ja, wir machen eigentlich schon genug. Wir machen wahrscheinlich eben zu viel. Ich bin da sehr kritisch diesbezüglich. Und ja, man will da nicht mehr machen. Es bringt auch nichts, wenn man mehr macht, weil die Schweiz halt ganz allein ist.
Genau. Und das andere Thema, das auch uns anfängt zu beschäftigen, ist Individualbesteuerung. Das ist eine Vorlage der Behörden, die eigentlich auch sollte, eigentlich in einer Abstimmung mit relativ guter Mehrheit ankommen, ist aber noch schwer zu sagen. Dominik, was ist da passiert?
Ja, die Individualbesteuerung, die sind kompliziert, ungerecht und teuer. Das haben die wichtigsten Gegner von dieser Vorlage gesagt. Das ist namentlich die Mitte. Der Präsident Philipp Regi war anwesend und die Monika Rüecker haben informiert. Dann auch der Fabio Regazzi, Präsident vom Gewerbeverband. Ja, es ist die Kantone finden das nicht gut und es ist wirklich eine komplizierte Vorlage, eine schwierige, grosse Umsetzung, die dann kommen würde. Man müsste ganz viele Gesetze in allen Kantonen wieder anpassen und neu machen. Und wir haben es schon mal gesagt, oder? Es ist am Schluss eine verkorkste Vorlage, die auf der Basis von einer Fehlanalyse passiert, nämlich, dass man die Tirolstrafe eliminieren können, indem man einfach doppelt so viele Steuerformulare ausfüllt. Nein, man könnte sie eliminieren, wenn man Progression würde, am besten gerade abschaffen. Aber das ist halt ein Traum und das hat sich letztlich die FDP-Frauen, Frau Vinzenz Stauffacher, nicht getraut. Sie ist wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen, dass wirklich das Problem ist.
Gut, das Problem ist auch für die FDP, sie müssen das ums Verrecken durchbringen. Und das ist... Ja, es ist noch schwer zu sagen, ob es einfach oder schwierig ist weil, oder leicht ist, weil die Kreise, die dagegen sind, sind bis jetzt nicht wahnsinnig engagiert auftreten. Wie schätzt du das ein, die Individualbesteuerung? Kommt die durch oder kommt die nicht durch? Meiner Meinung nach für Susan Vinzenz Stauffacher natürlich ein wahnsinnig wichtiger Lackmustest von überhaupt ihrer Präsidentschaft, die angefangen hat.
Ja, ich glaube, also man muss wirklich noch eine Kampagne machen von den Gegnern, damit man es wirklich killen kann. Weil so ein bisschen auf dem Papier tönt das gut. Ja, es ist dann gerechter, insbesondere für die Frauen. Es ist einfach so, dass es nicht wahnsinnig viel bringt. Man hat ja die Progression, man hat sie ja noch steiler gemacht, damit der Ausfall von Geldern nicht so schlimm ist, nicht eine Milliarde ist, sondern 600 Millionen. Aber dort müsste man zum Beispiel die Linke packen. Ich meine, sonst immer, wenn der Bund weniger Geld einnimmt, kommen die Linke ja mit einer Kampagne, das zahlt jetzt der Mittelstand, für das muss jetzt entweder die Steuern rauf oder man muss irgendwelche Leistungen abbauen. Du erinnerst dich an so Abstimmungen über Unternehmensbesteuerung oder so, wo Links immer so eine Kampagne gemacht hat. Und gegenüber den Liberalen im Land muss man einerseits betonen, dass die 1,7 Millionen zusätzliche Steuerformulare, was das kostet auf Ebene Kantonen, wo ja auch wieder mehr Steuerzahler müssen zahlen, das muss man betonen. Und das Zweite finde ich auch, dass es einfach nichts bringt. Dass es wirklich weder mehr Gleichstellung noch irgendwie so etwas wirklich mehr bringt. Das muss man auf der bürgerlichen Seite noch bekannt machen. Ich glaube schon, man kann das killen, weil rein das Bürokratieargument, jede und jeder von uns, der bis jetzt in einer Partnerschaft lebt und eben nur ein Bogen, ein Formular, das genug lang und genug kompliziert ist, muss ausfüllen, hat keine Lust, das noch zu verdoppeln. Aber das muss man noch bekannt machen.
Gut, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich eine Chance hat. Und zwar eben 1,7 Millionen mehr Steuererklärungen. Also da haben doch die Leute einfach das Gefühl, die spinnen doch. Oder? Das ist so eine brutale Zahl. Und das Zweite ist, ich mache mich jetzt unbeliebt. Letztes Mal habe ich auch schon wahnsinnig viele E-Mails bekommen und Reklamationen, weil ich das gesagt habe. Jetzt sage ich es noch einmal. Tendenziell würde ich behaupten, dass Männer die Steuererklärungen ausfüllen zurzeit. Tendenziell. Es gibt sicher sehr viele Frauen, die es auch machen und der Mann macht es nicht. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, alle die, die jetzt die Steuererklärung nicht ausfüllen, die stimmen nein. Weil die haben keine Lust. Die haben keine Lust, dass sie jetzt plötzlich die Steuererklärung ausfüllen müssen. Und ich würde jetzt eben behaupten, es sind vor allem viele Frauen, die einfach sagen, ich habe doch jetzt keine Lust, das auszufüllen. Ich habe anders zu tun. Wir haben eine Arbeitsteilung, die noch gut war, weil der Mann muss das eigentlich machen mit der Behörde, die langweilig ist. Nein, also bin ich fast überzeugt, dass das nicht wegen dem nicht durchkommt. Und du hast gesagt, der Nutzen ist 0,0. Es ist ein ideologisches Projekt und es muss er sagen, deswegen ist ja die SP dafür. Du hast es völlig richtig gesagt. Wenn die SP 600 Millionen auf 600 Millionen verzichtet, dann hat sie einen ganz bestimmten Grund. Und es gibt zwei Gründe. Der erste Grund ist, immer gut, wenn man die Bürgerlichen spalten kann. Das ist super. Oder? Jetzt haben wir wieder einen Bürgerkrieg in der bürgerlichen Mitte. Birrenweich für die Bürgerlichen. Aber das Zweite ist eben ideologisch. Sie wollen die Familie zerschlagen. Und sie meinen natürlich die Individualbesteuerung, was auch falsch ist, aber sie meinen es. Ja, das ist auch ein Schritt weg wieder von der traditionellen Familie, wo eben die Ehe oder wo die Familie eine Einheit soll sein. Nein. Wir sind dafür eine Gesellschaft, die nur noch atomisierte Individuen sind. Ich glaube, das ist der Grund, warum sie auf 600 Millionen verzichtet. Aber es kann auch gut sein, dass sie auch damit rechnet, dass das so aus einer Tür kommt. Und deswegen haben sie einfach können ihre ideologische Position bekannt machen und durchsetzen. Aber die Folgen tragen sie dann auch nicht tragen. Gut, wir gehen aufs letzte Thema. Und das ist Stendemeer, wo du dich beschäftigt hast. Dominik, um was geht's?
Ja, vor allem der Andreas Glaser, Professor für Staatsverwaltungs- und Europarecht an der Uni Zürich, hat sich damit beschäftigt. Er leitet 72-seitige Studien vor, wo das habe ich noch nie gesehen. Weißt du, wo die Frage aufdröselt nach Punkt für Punkt, detailliert, wer hat was? Seit eigentlich der Idee von Staatsvertragsreferendum und gibt es da das Referendum sui generis, das berühmte, wo niemand recht weiss, was es bedeutet und so weiter. Er tut das so wunderbar aufdröselig, habe eine Zusammenfassung auf nebelspalter.ch aufgeschaltet, oder? Und er zeigt halt relativ ganz sachlich, weißt du, also wirklich furztrocken, oder? Die Verträge, das Paket Schweiz-EU, wie er es neutral nennt, das hat Verfassungscharakter, wegen der dynamischen Rechtsübernahme, wegen der Streitbeilegung mit Einbezug vom Gerichtshof der EU, wegen der Kontrolle der staatlichen Beihilfe von Kantonen und Gemeinden. Und darum sagt er, stimmt es eben nicht, wenn der Bundesrat behauptet, die Schweiz könne, Zitat, weiterhin eigenständig gemäß ihrem bestehenden Rechtsetzungsverfahren und unter Wahrung der direktdemokratischen Rechte über alle Rechtsanpassungen entscheiden. Das stimme ich nicht, wegen dieser dynamischen Rechtsübernahme. Und darum, wenn das alles Verfassungscharakter hat, dann kannst du eigentlich nicht anders als sagen, okay, dann ist es faktisch eine Änderung der Verfassung und die muss einem obligatorischen Referendum unterstellt werden mit Ständemehr. Es ist nicht super, also das sagt er natürlich nicht so, weil es eben zu emotional wäre für so einen trockenen Jurist oder saubere Juristin, aber es ist nicht super, wenn man das dann einfach so will, nur einem fakultativen Referendum unterstellen, wo ja, wenn man sich überlegt, ist es ja nicht nur ohne Stände mehr, sondern es ist sogar, wer für das fakultative Referendum ist, der sagt, das Volk hat eigentlich nichts zu sagen, außer wenn 50'000 Leute eine Unterschrift sammeln. Das ist also noch extremer, was da gewisse EU-Turbos leider auch in der FDP behauptet, sei Recht und Ordnung.
Und wenn wir schon bei der FDP sind, Gerold Bührer, ehemaliger Präsident von der FDP, ehemaliger Präsident von Economie Suisse, hat heute oder gestern, bin jetzt nicht mehr ganz sicher, einen ganz guten, bemerkenswerten Kommentar geschrieben zum Ständemeer in der Zürich-Zeitung. Lesen den. Der ist nicht 77, 72 Seiten, hast du gesagt. Der ist viel kürzer und konziser und sagt eigentlich alles, was nötig ist und wo er zeigt, wie alle die, die wirklich noch wissen, was freisinnig ist, wie die denken. Ihr müsst euch ein Beispiel nehmen am Gary Bührer, einem grossen Liberalen, grossen Freisinnigen, der noch weiss, auf was das drauf ankommt. Es ist wirklich, wir haben es ja da schon ein paar Mal gesagt, es ist so offensichtlich und natürlich hoffen wir auch, dass das Volk merkt, dass wenn der Bundesrat und auch vielleicht dann das Parlament, je nachdem, so muss tricksen, dann kann etwas nicht stimmen an dieser Vorlage. Sonst, wenn man ein gutes Gewissen hat und weiss, das ist wirklich gut für die Zukunft der Schweiz, dann stellt man sich dem Volk unter Stand und sagt, könnt ihr entscheiden, weil wir nehmen euch ernst. Und wenn man das Gefühl hat, das ist nicht so gut, dann müssen wir es durchdrucken, durchschlawinern, damit unsere Bundesbeamten in Brüssel mehr Sitzungen absolvieren können und sonst nichts mehr machen müssen, ja, dann muss man halt so Trickli bringen. Das ist meiner Meinung nach völlig klar. Dominik?
Es sind Trickli. Also der Ignacio Cassis hat ja ganz ehrlich vor den Medien gesagt, dass ein Grund, oder es hat eine Rolle gespielt, dass man sich überlegt hat, wie dass man die Verträge besser durchbringt. Also Polit-Taktik hat eine Rolle gespielt. Und genau das eben sagt der Andreas Glaser. Ich meine, so kann man nicht mit der Verfassung, so kann man nicht mit Staatsrecht umgehen. Das ist wirklich eine Trickserei. Und noch ein letzter Punkt, Ehre, wem Ehre gebührt. Die Finanz und Wirtschaft hat herausgefunden, hat genau nachgezählt, wie das in der Vernehmlassung angekommen ist. Und stell dir vor, eine Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmer ist fürs Ständemeer. Das steht aber natürlich nicht in der Medienmitteilung aus dem EDA. Also alle die jetzt noch meinen, eben, wir müssen hier Trickserei machen, ich finde das eine Schindluderei, wie du gesagt hast, mit unserer Verfassung, mit unserem politischen System, mit der politischen Kultur. Und ich ich bin dann gespannt, wie das losgeht, wenn man dann darüber diskutiert. Die Diskussion wird so dann ab dem Bundesratsentscheid, der ist auf Ende März angekündigt, stattfinden, also April, Mai, bevor dann die Sache irgendwann, vermutlich im Sommer oder in der Herbstsession, in Ständerat kommt. Ich finde wirklich, die Ständerätinnen und Ständeräte müssen sich sehr genau überlegen, wo sie sich positionieren bei dieser Ständeratsfrage. Und ich würde einfach zum Beispiel die Studie von Herrn Glaser lesen.
Genau, wie viel hast du gesagt? 72 Seiten ist ja nicht so viel. Also das geht
oder zusammenfassend bei mir.
Es ist immer noch kürzer, als die ganzen Rahmenverträge, die 1800 Seiten sind. Auch extra so lang, damit sie niemand liest. Passet auf unsere Demokratie, die wird so schleichend abgeschafft. Gut, das war es auf neberspalter.ch, Bern einfach, am 20. Januar 2026, Dominik Feusi und Markus Somm. Und wie immer, könnt ihr euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch